Herzlich willkommen zu unserem Idea Hoffmann Podcast. Wir haben heute einen Gast, das ist Martha Famula. Und wir sprechen über ein Werk von Idea Hoffmann, das in Dresden entstanden ist, Der goldene Topf. Martha, ich stelle dich kurz vor. Du bist die Leiterin des Bamberger Marionettentheaters. Du hast ja Germanistik studiert, Geschichte und Kunstgeschichte in Augsburg und Bologna und warst lange Zeit an verschiedenen Universitäten tätig und hast auch viel geschrieben, etliche Publikationen zum Theater und zur Dramentheorie des 19. und 20. Jahrhunderts. Und du hast dir überlegt, dass wir heute über den goldenen Topf sprechen. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Und du hast also dir ausgesucht, dass wir über den goldenen Topf sprechen. Ich würde jetzt kurz eine Zusammenfassung von diesem Märchen geben. Es ist ein Kunstmärchen. Hoffmann wählte den Untertitel Märchen aus der neuen Zeit. Er schrieb es 1813 und es erschien dann 1814 in Bamberg als dritter Band der Fantasiestücke in Kallos Manier. Er schrieb es, als er noch relativ neu in Dresden war. Er spielt auch dort und zwar halb in der Wirklichkeit, der Dresdner Wirklichkeit, aber halb auch in der Fantasie. Das ist ja für Hoffmann ganz typisch, dass er seine Erzählungen in so einem Zwischenbereich ansiedelt, in dem das Reale und das Fantastische fast gleichberechtigt koexistieren. Fast hätte ich gesagt, friedlich koexistieren, aber das stimmt ja nicht, zumindest nicht für die Dramaturgie der Erzählung. Denn der Held dieser Erzählung, das ist der Student Anselmus, der gerät zwischen die Fronten zweier Mächte. Einer Macht der fantastisch-poetischen Welt, für die in der Erzählung zwei Figuren stehen, nämlich der geheimnisvolle und weise Archivarius Lindhorst, wie er sich in der Wirklichkeit zeigt, der aber eigentlich ein Salamander ist, nämlich ein Elementargeist aus dem sagenhaften Atlantis. Und dann gibt es noch seine Tochter Serpentina. Sie erscheint in der Gestalt eines grünen Schlängleins. Das ist die eine Seite. Die Gegenseite ist zunächst einmal in der wirklichen Welt das bürgerliche, fast spießige Milieu mit dem Konrektor Paulmann und seiner Tochter Veronika, die es auf Anselmus abgesehen hat, denn sie will eine gute Partie machen. Dazu lässt sie sich unglücklicherweise mit der schwarzen Magie ein, genauer mit einer Hexe. Das ist quasi die andere Macht. Und diese beiden Lager kämpfen nun um Anselmus Seele, wenn man so will, und verwickeln ihn in abenteuerliche Begebenheiten. Am Ende kann Anselmus mit Serpentina ins gelobte Atlantis ziehen und auch Veronika, die ja im Grunde nicht so recht wusste, mit welchen bösen Mächten sie sich da eigentlich eingelassen hatte, kann ihre Träume verwirklichen. Soweit eine kurze Zusammenfassung. Martha, was ist denn dein persönlicher Zugang zu dem Märchen Der goldene Topf?
Ich glaube, es ist vor allem dieses Gefühl, wenn man durch die Welt geht und sich fragt, was wäre, wenn? Also wenn man durch die ganz reale bürgerliche Welt läuft, durch die Straßen Bambergs oder Dresdens und hinter jedem Haus, hinter jeder Ecke sich überlegt, was wäre, wenn da noch eine ganz andere Dimension existieren würde? Was wäre, wenn die ganz gewöhnlichen Menschen eigentlich aus einer ganz anderen Welt stammen würden? Und wenn man dem quasi nachgibt und sich auf diese eigentlich kindliche Art, die Welt wahrzunehmen, einlässt, ist man eigentlich in der Poesie. Also ist man eigentlich darin, sich Welten zu erfinden, die für sich selbst existieren und ja, die dann aber auf eine ganz spannende Weise Teil der Realität sind. Mhm. Also ich glaube, das ist das, dieses Augenzwinkernde, dieses Verspielte, was mich daran unglaublich fasziniert.
Und das ist ja etwas, das finden wir hier in der Literatur, aber wenn ich dich richtig verstehe, kann man sich das auch einfach vorstellen. Es ist einfach die Imagination, die uns allen gegeben ist, dass wir uns auch vorstellen, die Welt könnte ganz anders aussehen hinter dieser Türe.
Genau, ganz genau. Also wirklich das, was Kinder machen eigentlich. Mhm. Deswegen heißt es in der Geschichte auch immer, Anselmus sei ein kindliches Gemüt. Und dieses kindliche Gemüt ist die Voraussetzung dafür, einmal nach Atlantis zu kommen und eben Zugang zu diesen Figuren zu bekommen und gleichzeitig aber ein Dichter zu werden, der Anselmus ja dann auch wird. Und das ist aber auch das Thema, das den Erzähler, den reisenden Enthusiasten, der ja eben sich durch die Fantasiestücke in Callots Manier eben auch durchschreibt, das ist sein Thema eigentlich. Also was ist eigentlich die Fantasie und wie entsteht Poesie? Welchen Teil hat Poesie am Leben? Und das ist eine ganz radikale Behauptung. Eigentlich, wenn man will, wenn man sich dafür entscheidet, kann sie überall sein. Mhm. Ja,
also auch hinter einer Tür. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich spontan denken muss an eine wirkliche Tür, die in dem Märchen ja vorkommt. Eine ja. Bamberger Tür, die Eisgrube Nummer 14 ist es, glaube ich, wo dieser Türknauf gewesen ist, den Hoffmann in diesem Text ja beschreibt. Und den Türknauf gibt es ja noch. Der ist ein Objekt bei den Museen der Stadt Bamberg. Das ist wunderbar, dass der sich erhalten hat. Und den beschreibt Hoffmann in seinem Text. Mhm. Und ja, wie kann man das zusammenfassen? Also der Türknauf, das ist ja das Apfelweibler, also ein Gesicht einer alten Frau, einer Händlerin. Und in dem Märchen wird sie plötzlich lebendig. Mit dieser Hexe quasi ist es ja diese eine böse Macht, die ja verhindern will, dass der Student Anselmus in dieses ganz bestimmte Haus geht. Und plötzlich ist schon diese ganze Poesiewelt da.
Das genau. Und wenn wir uns auch noch klar machen, also in der Eisgrube 14 wohnte Karl Friedrich Kunz. Also der Weinhändler, der Freund von Hoffmann und dann später auch der Verleger seiner ersten Texte. Er wird derjenige sein, der den Goldenen Topf veröffentlicht. Also ist es quasi irgendwo auch der Zugang zum Dasein als Poet. Aber nicht nur das. Es ist einfach erstmal eine ganz gewöhnliche Tür im bürgerlichen Bamberg. Und es wird natürlich auch ganz nebenbei erwähnt, dass der gute Anselmus auch ein bisschen sich Mut angetrunken hat. Also wir haben in dieser Geschichte auch immer dieses Spiel, damit sind die Personen wirklich hundertprozentig bei Sinnen sozusagen oder haben sie irgendwie, stehen sie unter dem Einfluss sinneserweiternder Substanzen.
Das hast du schön ausgedrückt. Und das Besondere ist ja auch daran, also wer hat in dieser Zeit schon über Alkohol geschrieben? Mhm. Punsch ist es ja hier, ne? Es ist der Punsch, der relativ üppig fließt in diesem Märchen und auch bei Hoffmann zu Hause oder bei Festen, wo er war. Aber das ist ja etwas ganz Neues. Also in einem Text von Goethe und Schiller hätte man den Punsch nicht gefunden. Und man kann sich gut vorstellen, wie das damals aufgenommen worden ist in Hoffmanns Zeit, dass da jetzt jemand über Punsch schreibt. Das war wahrscheinlich relativ anstößig. Aber Hoffmann macht das. Er nimmt sich diese Freiheit und hat damit ja auch Erfolg. Eigentlich ist der Goldene Topf das Werk, mit dem er so richtig erfolgreich wird. Dann davor hat er ja schon andere Fantasiestücke. Das ist ja dieses Werk, das in Fortsetzung geschrieben ist. Aber ich glaube, der Goldene Topf, dieser dritte Band der Fantasiestücke, der hatte wirklich dann ein großes Publikum.
Ja, er sagt auch, einen zweiten Goldenen Topf wird er nicht mehr schreiben können. Also ihm war klar, wie besonders dieses Werk ist. Es ist provokant. Es ist unglaublich provokant, wenn man sagt, okay, wir gucken jetzt hier auf die ein bisschen Verrückten und wir geben zu, dass hier auch Alkohol mit im Spiel ist. Also Goethe hätte sich dann in seinen Elegien oder so mit dem Wein als etwas Göttlichem auseinandergesetzt und so weiter, etwas Dionysischem oder so. Aber dieses ganz bürgerlich Alltägliche, also das gehört eigentlich nicht in die Literatur hinein, das stimmt, genau. Und er macht ja nicht nur den Alkohol oder überhaupt Drogen stark als Zugang zur Kunst, zur Fähigkeit, sich eben diesen anderen Welten zu öffnen. Er zeigt auch gerade in dieser Geschichte, wie sich die bürgerliche Gesellschaft, also all die Philister, der Konrektor Paulmann und der Herr Brandt, der später Hofrat werden wird, wie die auch dem Alkohol zusprechen. Wichtig ist aber zu wissen, dabei bleibt's nicht. Also ich glaube,
Das ist die eine Seite, das ist lustig und provokant, aber darin erschöpft sich's nicht. Also es ist nicht eine Geschichte darüber, dass man dichter wird, wenn man Alkohol trinkt, sondern das ist nur ein Teil dessen, zu sehen, zu beobachten, wie die Gedanken sich ausweiten oder die Wahrnehmung der Wirklichkeit eine andere wird.
Genau, ich glaube, ein anderer Teil ist ja auch vielleicht sogar die Weltlage. Also wir haben jetzt über Bamberg gesprochen, diesen Bamberg-Bezug. Hoffmann schreibt aber diesen Text, als er neu in Dresden ist. Und das ist ja ein furchtbares Dresden, weil es die Zeit der Angriffe der Anti-Napoleon-Koalition auf Napoleon in Dresden ist, auf die napoleonischen Truppen. Und wir wissen ja auch aus Hoffmanns Briefen, was er da alles Schreckliches erlebt hat. Und in der Stadt muss es ja auch übel ausgesehen haben, die Krankheiten grassierten, es gab nicht mehr viel zu essen, es gab also Hungersnot geradezu. Und Hoffmann schreibt also ausgerechnet ein Märchen, in dem es schon auch viel um Fantastik geht, in dem Feen quasi vorkommen oder Schlänglein, diese grünen Schlänglein, also feenartige Wesen. Und am Ende geht es, wie du schon gesagt hast, nach Atlantis für Anselmus. Wie kann man das, also weißt du, warum Hoffmann ausgerechnet dann so ein Märchen schreibt?
Ja, es gibt ja dieses Flugblatt über das Schlachtfeld bei Dresden zum Beispiel. Es sind wirklich, es ist eine Art, mit der Wirklichkeit umzugehen. Es ist eine Art, der grausamen Wirklichkeit zu begegnen. Und es ist ja nicht der einzige Text, den Hoffmann geschrieben hat, sondern dieser Text steht eben im Kontext eines anderen Textes, in dem er eben dieses Schlachtfeld bei Dresden beschreibt. Es ist nicht lange nach der Erzählung der Magnetiseur entstanden, wo es um eine Person geht oder die Fähigkeit, die er eben auch Napoleon so ein bisschen zuschreibt, Menschen zum Bösen verleiten zu können. Und also es wird auch hier allerdings im Negativen so eine fantastische Welt der Realität übergestülpt. Es ist eine Art, die Realität zu verarbeiten. Und es wird nicht lange dauern und er wird den Sandmann schreiben, in dem im Grunde das Gegenstück entwickelt wird. Auch da geht es um einen jungen Menschen, einen jungen Studenten, der seinen Weg in der Welt nicht findet, der aber ganz explizit im Selbstmord endet. Also es ist dann nicht die Sichtweise des jungen Studenten, der in seine Fantasie und in seine poetischen Welt eben Zuflucht findet, sondern der Blick von außen, er ist gescheitert und ist gestorben.
Also quasi die zwei Seiten der Fantasie oder der Poesie, wie du es auch am Anfang genannt hast, sie kann das Leben bereichern, aber sie kann auch eine Art Falle sein, also in der man sich verheddert oder verliert, also auch eine Gefahr. Und Hoffmann hat das ja auch mal dieses serapiontische Prinzip genannt, also einfach nach diesem Serapions-Club, nach dieser Vereinigung, die das ja immer diskutiert dann auch, wo sind denn da jetzt die Grenzen? Und im Grunde gibt es bei Hoffmann dann so eine Art Ethos, oder? Also er sagt, in die Poesie muss man schon hineingehen, aber man darf sich eben nicht darin verlieren, man darf die Bodenhaftung nicht verlieren, man darf kein völliger Fantast werden. Trifft es das?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Deswegen ist es auch so, dass der Erzähler im Goldenen Topf eben nicht in Atlantis landet, wo er gerne wäre, weil er sich das unglaublich schön vorstellt, sondern in der Wirklichkeit bleibt, weil er nur so die Poesie in die Wirklichkeit holen kann. Und es ist keine Lobeshymne auf den Eskapismus oder auf die Weltflucht, sondern es ist die Einladung, mit allen seinen Sinnen und eben auch mit der Fantasie im tiefsten romantischen Sinn der Wirklichkeit zu begegnen und die als solche ernst zu nehmen, aber sich ihr nicht auszuliefern, sondern das, was man selbst als Mensch mitbringt, eben die Fähigkeit zur Fantasie, die Fähigkeit zu denken, zu reflektieren, auch zu Ironie und zu Komik der Wirklichkeit entgegenzustellen.
Das ist wirklich neu. Würdest du sagen, dass Hoffmann damit die Romantik auch verändert hat? Oder ist das schon auch Romantik, also das Humorvolle ja schon auch, aber der Punsch zumindest, der kam vorher noch nicht so oft vor in der Romantik. Also auch dieser ganz freie Umgang damit. Wie siehst du, Hoffmann, mit dieser Erzählung in der Romantik?
Mhm, unbedingt. Es ist ja so, die Romantiker gehören nicht alle einer Generation an, sondern der Hoffmann ist geprägt durch die Texte von Novalis und von Schlegel und Schelling. Also auch die naturphilosophischen Schriften und so weiter. Er macht aber etwas anderes draus, etwas Eigenes, und er reflektiert, wobei er natürlich damit auch zutiefst ein Romantiker ist, denn die romantische Ironie besteht ja darin, eigentlich die Reflexion niemals aufzuhören. Das heißt, er stellt sich schon, ich will nicht sagen, er stellt sich über die Romantiker drüber, aber er reflektiert über das, was die Frühromantiker als die Hauptthese entwickelt hatten. Das Spannende an dieser Geschichte ist eben, wie er hier mit Atlantis umgeht, wie er Atlantis einsetzt. Das geht jetzt wirklich stark in die romantische Theorie hinein, aber nur ganz kurz. Die Idee der Romantiker besteht ja darin, dass sich der Mensch von seiner ursprünglichen Daseinsform in der Natur, als Teil der Natur, entfremdet hat, verloren hat und jetzt eigentlich nur noch im Zustand der Sehnsucht lebt und der Sehnsucht nach etwas, das irgendwann kommen wird und das im Grunde noch besser ist als das, was man verloren hat, weil man es dann bewusst erleben kann, eben dieses sogenannte triadische Geschichtsmodell. Und das, was Hoffmann hier macht mit Atlantis, ist nichts anderes als das. Eben Serpentina erzählt in ihrer Erzählung, dass sich der Mensch entfremdet hat, herausgeworfen wurde aus dem paradiesischen Atlantis. Und Anselmus ist in der Lage, wieder zurückzukommen, der Erzähler aber eben nicht. Der Erzähler bleibt derjenige, der in der bürgerlichen Wirklichkeit verhaftet ist.
Und der auch weiter reist, ganz der reisende Enthusiast. Hast du selbst gesagt, ne? Das fand ich eine sehr schöne Idee, dass mit diesen verschiedenen Erzählungen der Fantasiestücke der Erzähler immer weiter reist und Neues erlebt. Und ja, man bleibt aber als Leser, Leserin so ein bisschen dann zurück und kann das verarbeiten. Also ganz herzlichen Dank für deine Interpretation, muss man wirklich sagen, auch mit der Romantik. Und zum Schluss würdest du uns jetzt noch eine kleine Stelle vorlesen aus diesem Text, damit wir auch den Hoffmann-Sound hören, aber natürlich durch dich und wie du es lesen würdest.
Ja, sehr gern. Ich habe mich für den Schluss entschieden. Also diejenigen, die die Geschichte noch nicht gelesen haben, sollten jetzt ausschalten. Es ist die Position des Erzählers, der hier so in seinem Zwiespalt ist, der gerne in Atlantis gelandet wäre, da aber nicht ist. Also, die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdankte ich wohl den Künsten des Salamanders, und herrlich war es, dass ich sie, als alles wie im Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Tische lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. Aber nun fühlte ich mich von jähem Schmerz durchbohrt und zerrissen. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen, der du in der Liebe zu der holden Serpentina die Schwingen rüstig rührtest und nun selbst in Wonne und Freude auf deinem Rittergut in Atlantis. Aber ich, Armer, bald, ja in wenigen Minuten bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein Dachstübchen. Und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn, und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und sprach: »Still, still, Verehrter, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis? Und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres inneren Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?« Ende des Märchens.
Vielen Dank, Martha, für die Lektüre. Beim Bamberger Marionettentheater werdet ihr ja den Goldenen Topf auch aufführen. Das ist ja eigentlich ein Prosastück, ein Märchen, eine Erzählung. Und ihr macht jetzt ein Schauspiel daraus quasi. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Ja, es ist eine spannende Angelegenheit. Wir nehmen natürlich die dramatischen Teile besonders in Augenschein, aber wir lassen die Figuren auch erzählen. Also wir lassen die Serpentina erzählen, wir lassen den Archivarius Lindhorst erzählen. Aber natürlich sieht das dann so aus, dass sie einen Monolog auf der Bühne halten und dabei eben in bestimmten Räumen sich bewegen und das Ganze eben auf der Bühne verkörpern. Bei uns, also der besondere Kniff unserer Inszenierung ist, dass wir das Ganze aus Dresden nach Bamberg verlagert haben, was uns ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Es ist nämlich so, dass einige, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, einige zentrale Aspekte aus Bamberg stammen, eben der Türknauf aus der Eisgrube 14, ist ja inzwischen zu einem gewissen Maßen Wahrzeichen Bambergs geworden. Der landet natürlich auch bei uns auf der Bühne. Oder das Poetenstübchen, das man eben im E.T.H. Hoffmann Haus sehen, im Moment nicht, aber bald wieder sehen kann.
Ja, wie schön. Das wird ja das Highlight des
genau.
neuen Museums.
Ja, wunderbar. Mhm. Genau, und bei uns ist es auch auf der Bühne. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das war uns Grund genug zu sagen, die ganze Geschichte spielt bei uns in Bamberg. Das heißt, man kann das alte Rathaus auf der Bühne entdecken und der Gasthof ist bei uns das Schlenkerler. Und die Feierlichkeiten zur Himmelfahrt finden bei uns auf der Wilden Rose statt und so weiter. Also da ist so ein kleiner, besonderer Bamberg-Touch bei uns noch mit dabei. Genau. Ja, und ansonsten war es natürlich spannend zu überlegen, wie sehen die Figuren aus? Denn gerade in dieser Geschichte ist es ja so, das ist der Fantasie überlassen, wie ein Schlänglein blaue Augen haben kann, Klavier spielen kann und wie ein hübsches junges Mädchen auf einmal aussieht. Ja, das war für uns eine Herausforderung, das in Marionettenform auf die Bühne zu bringen. Lassen Sie sich überraschen.
Vielen Dank, Martha, für die Lektüre und deinen Besuch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen herzlichen Dank.